Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Miriam Rossius. Zu Gast ist
Caroline Fetscher, Journalistin und Redakteurin des Berliner Tagesspiegel. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Frau Rossius.
Für christliche Gläubige ist dieses lange Wochenende ja ein ganz besonderes, aber gerade der Samstag vor Ostern hat auch für die Friedensbewegung große Bedeutung. Wohin gehen Ihre Gedanken jetzt um die Osterzeit herum?
Naja, ich musste beruflich ein bisschen über die Ostermärsche nachdenken, weil ich da etwas geschrieben habe für den Tagesspiegel und habe mich dann mit den ganzen Slogans mal befasst, die es im Moment gibt bei den vielen Ostermärschen. Und es ist interessant, wie da im Augenblick sozusagen, da gehen die gewerkschaftlichen, die christlichen, die ökologischen und die pazifistischen so ineinander über. Und das Klima spielt da jetzt eine große Rolle. Und das Klima hat ja so eine metaphorisch auch eine doppelte Funktion. Es geht auch um unser gesellschaftliches Klima, also nicht nur um das ökologisch, das Weltklima im Sinne der Fridays for Future-Bewegung, sondern es geht tatsächlich auch um das gesellschaftlich-soziale Klima dieses Globus, das im Moment sehr aufgeladen ist mit Nationalismus, Neotraditionismus und Populismus. Alles, müsste man eigentlich sagen, alles unchristliche Werte.
Ja. Aber ja. Sie liefern uns viel Gesprächsstoff für die kommende Stunde, denke ich. Da freue ich mich drauf. Caroline Fetscher ist heute mein Gast an diesem Samstag, der so zwischen Karfreitag und dem Osterfest sitzt und immer der Schwerpunkt der Ostermärsche ist. Wir haben das gerade schon angesprochen. Heute soll es rund 50 Veranstaltungen geben, insgesamt in 100 Städten dann bis Ostermontag. Wir alle wissen, die werden sicherlich keinen Riesenzuspruch haben. Das ist ja seit Jahren so. Die Demonstrationen, die scheinen eigentlich fast bedeutungslos. Wie ist das mit dem Begriff Frieden selbst, Frau Fetscher? Was bedeutet der uns heute noch?
Erstmal möchte ich ein bisschen widersprechen,
tun Sie
ob das.
Das
wirklich fast bedeutungslos ist, wenn man sich anschaut, dass es tatsächlich in 100 Städten, Dörfern, Orten
zahlenmäßig,
aber dass es das tatsächlich doch wirklich sehr mobilisiert wird. Und wir haben widersprüchliche Angaben darüber, ob diesmal sehr viel mehr oder sogar eher weniger Leute unterwegs sind. Das können wir wohl beide nicht beurteilen oder ist einfach statistisch noch gar nicht richtig raus. Aber was tatsächlich als Tendenz wohl bemerkt wird, ist, dass dieses Jahr die Klimaschützer mit dabei sind und den Klimaschutz als einen Teil der Friedensbewegung begreifen. Mhm. Das heißt, dass die ergrauten Pazifisten und Antimilitaristen von früher, die noch immer wacker jede Ostern marschieren, jetzt Zulauf bekommen von den Jüngeren. Also insofern ganz irrelevant ist es nicht. Und natürlich haben wir auch in der Redaktion nachgedacht, wie naiv ist das, wenn man heute sagt, Frieden schaffen ohne Waffen und die NATO weg und diese ganzen riesigen Forderungen, die so blauäugig kindlich fast klingen. Aber letztlich ist große politische Veränderung noch nie passiert ohne utopische Forderungen.
Mhm. Ich meinte auch wirklich vor allem zahlenmäßig fast bedeutungslos.
Ja, ja,
ich denke, wenn man das vergleicht, gerade wie Sie sagten,
mit den
Klimademonstrationen, da würde ich gerne auch später auf jeden Fall nochmal drauf kommen. Wenn ich sage, die Demonstrationen sind fast bedeutungslos zahlenmäßig, wie man das jetzt auch auslegt, kann man aber ja durchaus auch sagen, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Es steht vielleicht um den Weltfrieden gar nicht so schlecht.
Also für uns steht es wunderbar. Die Europäische Union hat jetzt hier seit 80, 70 Jahren uns Frieden gebracht. Und wir sind hier das begehrteste Immigrationsterritorium auf dem Globus, nehme ich mal an, bis auf vielleicht Kanada und USA. Hier ist in der Tat Frieden. Wenn man sich aber anguckt, was es für Konflikte und Kriege im Moment auf der Welt gibt, dann ist das schon ziemlich erschütternd. Dann haben wir Jemen, wir haben Syrien, wir haben Myanmar, Libyen ist in Unruhe. Es gibt ganz, ganz viele lokale Konflikte, Bürgerkriege. Ich glaube, es ist eine Liste von etwa 40 Konflikten, die man im Augenblick hat, die akut sind. Und eine große Forderung der Demonstranten oder der Ostermarschierer im Moment ist ja auch, die Waffenexporte zu reduzieren oder einzustellen. Das heißt, wir leben hier im Frieden und exportieren aber das Gerät für die Konflikte nach draußen. Das ist eine Exterritorialisierung des Konfliktpotenzials.
Das spiegelt ja auch ein bisschen dieses generelle Paradoxon. Wir fühlen uns hier relativ sicher. Das heißt nicht, dass die Welt sicher ist. Dadurch, dass wir aber zum Glück schon so lange hier in Frieden leben, fehlt uns vielleicht auch das Bewusstsein, wie brüchig der Frieden ist und dass es was ist, wofür man immer wieder von Neuem etwas tun muss.
Ja, also vielleicht ist das eindeutigste Symptom für das, was Sie gerade sagen, also für dieses fehlende Bewusstsein, für die Stabilität von Frieden, dass man die erhalten muss, ist die Nichtachtung der Europäischen Union, eben dieses großen Friedensprojektes, dass man da, wie die Briten es fahrlässig und völlig irregeleitet tun, raus möchte und dieses riesige Privileg nicht anerkennt und nicht schätzt, was man hat durch die Europäische Union. Das ist in der Tat genauso besorgniserregend wie die Angriffe von Viktor Orban auf die Europäische Union oder die polnischen Ressentiments gegen Brüssel und jetzt teilweise eben ja auch in anderen Ländern Osteuropas und auch bei uns selber, bei den populistischen Parteien in Deutschland. Insbesondere bei der AfD, ganz klare und offene Feindseligkeit gegenüber diesem unfasslich großartigen Projekt Europäische Union. Die Wahlen stehen vor der Tür und ich dachte neulich, als ich den Wahlzettel bekam, dieser eine Bogen Papier, der hat so eine Geschichte, der ist so kostbar. Das muss man sich klar machen, wenn man den aus dem Briefkasten holt. Ja?
Sie haben gerade wirklich gleich mehrere sehr gute Gründe genannt, heute oder im Laufe des Wochenendes an so einem Friedensmarsch teilzunehmen. Ich will da nicht so drauf herumreiten, an dieser geringen Zahl der Leute, die es tun, aber trotzdem nochmal vielleicht ein bisschen auf den Grund gucken. Da hat nämlich der Soziologe Simon Teune gesagt, es sei interessant, dass die Friedensmärsche jedes Jahr mit neuem Leben gefüllt werden müssen. Ich finde, das haben Sie hier gerade ganz wunderbar getan, aber es gelingt vielleicht der Friedensbewegung selbst nicht. Wir hören Ihnen mal, was das heißt, neues Leben, das mit neuem Leben zu füllen jährlich.
Das heißt, es gibt eine Tradition, an die man anknüpfen muss, aber es gibt wie beim 1. Mai auch immer die Herausforderung, dass man das anpassen muss an die aktuellen Entwicklungen. Und ob das jetzt Fukushima ist oder jetzt gerade der INF-Vertrag, es gibt eigentlich immer was, wozu man auf die Straße gehen kann und das plausibel zu machen und die Leute auf die Straße zu locken, das ist immer die Herausforderung.
Und dieser Herausforderung ist die Bewegung vielleicht nicht jedes Jahr gewachsen, aber vielleicht gibt es auch noch einen anderen Grund, warum, selbst wenn es in diesem Jahr mehr Seiten sein sollten, auch durch die Schnittmenge mit den Klimademonstrationen, vielleicht gibt es noch einen ganz anderen Grund, warum es nicht so viele Leute zu den Friedensmärschen zieht, weil das inzwischen vielleicht komplizierter geworden ist, eindeutig Positionen zu beziehen. Wenn man sich zum Beispiel für den Frieden in Syrien engagiert, muss man sich als nächstes die Frage stellen, mit welchen Akteuren mache ich mich dann gemein? Das ist alles sehr undurchsichtig.
Das stimmt. Und gerade also die vielen auch asymmetrischen Konflikte innerhalb des Landes in Syrien, die wir nicht wirklich begreifen, die machen es schwierig. Dazu sagen, sollte man nicht lieber sogar eingreifen? Wäre nicht sogar eine militärische Intervention eigentlich friedensstiftend? Also das finde ich eine durchaus berechtigte Frage. Und natürlich weiß man auch in Konflikten, die jetzt im Augenblick in Mali oder in Libyen vor sich gehen oder auch in Myanmar, weiß man nicht wirklich, wer da eigentlich gegen wen ist. Und dennoch ist es ganz klar, denke ich, dass Konfliktlösungsstrategien, die es gibt, also dialogische Strategien, es ist auf verbalem Wege mit runden Tischen zu Lösungen zu kommen, dass das exportierenswürdig ist und dass es immer auch dieser Bemühungen bedarf, auch auf diplomatischer Ebene, sich um diese Konflikte zu kümmern. Es gibt welche, die sind schlicht mehr oder weniger laufen gelassen oder vergessen. Oder da liegt es ein bisschen daran, ob sich bestimmte Diplomaten dafür besonders einsetzen, weil sie nicht im Fokus sind. Dafür auf die Straße gehen ist nicht einfach. Für den Gedanken von Frieden auf die Straße zu gehen, ist an sich aber immer richtig.
Ja? Sagt Caroline Fetscher. Caroline Fetscher ist bei mir, Redakteurin des Tagesspiegels. Und wir haben eben schon darüber gesprochen und Sie sagten es, dass wahrscheinlich die Ostermärsche Zulauf bekommen von den Klimaschützern. Würden Sie denn so weit gehen zu sagen, die Klimaschutzproteste sind die neuen Friedensmärsche?
Naja, ich habe eigentlich auch nicht alle Ostermärsche besucht, sondern nur gelesen und gehört, dass die sogenannten Klimakinder, also die Fridays for Future-Jugendlichen, sich jetzt den Großeltern und Eltern teilweise angeschlossen haben auf den Ostermärschen. Also, und sie sind ja zum Teil auch, wie die Greta Thunberg selber, durch die Eltern politisiert. Ja?
Obwohl sie ja mal gesagt hat, ihre Eltern haben sich vorher überhaupt nicht interessiert für Klimaschutz.
Scheint nicht zu stimmen. Naja, also es ist
die Legendenbildung hat er auch schon begonnen.
Foto des Vaters sieht, der die Haare bis zur Schulternlänge trägt und eben aussieht wie der klassische Hippie aus der Generation. Also es wird in vielen Ankündigungen der Ostermärsche gesagt, dass da gleichzeitig jetzt noch ein Klimabündnis dabei ist und dass die Themen in gewisser Weise zusammengehören. Mhm. Also der Schutz der Erde, bei den Christen der Schutz der Schöpfung und das Kämpfen für den Weltfrieden, dass das eigentlich eine Einheit ist. Also
Wenn wir jetzt, wenn wir den Blick ein bisschen dennoch verengen und aufs Klima gucken, uns das herausgreifen, da hat die Politik in letzter Zeit regelmäßig reagiert. Jüngste Reaktion ist der Vorschlag von Umweltministerin Svenja Schulze, die eine CO2-Steuer einführen will. Auch ein sozialer Ausgleich soll damit verbunden sein. Also Menschen mit höherem Einkommen, großen Autos oder großen Häusern würden mehr zahlen als andere, die sich weniger Steuern, Abgaben leisten können. Ich bin trotzdem skeptisch, dass sich das durchsetzt, weil wir sind ja alle erstmal für Umweltschutz, aber wenn wir dann dafür unser Portemonnaie öffnen sollen, sieht das immer etwas anders aus.
Naja, konkret ist es ja, liegt ja noch gar nicht wirklich ein großes Konzept vor. Die Frage ist doch erstmal, wenn wir gezwungen sind, für etwas eine Abgabe zu zahlen, also ob das jetzt Alkohol oder Zigaretten oder so, dann die Leute, die das konsumieren, die tun das, ja. Das wird dann vielleicht insgesamt ein bisschen weniger, aber es wird weiter konsumiert. Die Frage ist doch wirklich, was wird denn gemacht mit der Steuer? Das heißt, ich finde auch schon immer den Begriff Verschmutzungsrechte kaufen so absolut merkwürdig, fast pervers. Neulich hatte eine ganz irres Beispiel, hatte eine Prostituierte in einer Talksendung gesagt, Prostitution ist bezahlte Vergewaltigung. Und wenn ich jetzt Verschmutzungsrechte kaufe, dann ist das sozusagen, ja, dann ist das bezahlte Verschmutzung. Es hat was völlig Paradoxes und irgendwie Widersinniges, zu sagen, ich zahle eine Steuer dafür, dass ich
so weitermachen kann, wie bisher.
So weitermachen kann und außerdem Schaden anrichten darf. Ja? Also eher sollte man
das sagen. Man könnte aber ja auch argumentieren, also wenn man das vielleicht als marktwirtschaftlichen Anreiz sieht, dass Unternehmen darauf reagieren, nicht unbedingt, weil sie überzeugten Umweltschutz betreiben möchten, sondern weil sie wirtschaftlich arbeiten
Richtig,
und produzieren wollen.
Also wenn dann jemand sagt, ich steige dann lieber auf den Solarstrom um oder auf den Windstrom und so weiter, Alternative Energieträger, dann hat es natürlich einen Sinn. Insofern, wenn es so aussehen wird, im Effekt, dass Energieverbrauch geschiftet wird, also von einer Quelle zur anderen getrieben oder gedrängt wird, dann könnte es sinnvoll sein. An sich, glaube ich, ist es auch schwer vermittelbar für die Bevölkerung, dass schon wieder für irgendwas bezahlt werden soll. Und wenn dann die Umweltministerin noch dazu sagt, die Leute brauchen keine Angst zu haben für höhere Abgaben, dann fragt man sich, was will sie denn? Also sie kann doch nicht beides zugleich sagen. Dann soll sie Klartext reden und sagen, ich möchte die Industrie zwingen, auf andere Energieformen umzusteigen.
Ja. Geben wir Frau Schulze Zeit, das vielleicht noch etwas klarer zu formulieren, auszuarbeiten. Wir nehmen uns jetzt Zeit für Leslie Clio Perfidia. Diese Studio 9 Sendung am Samstag, die ist ja immer auch ein Rückblick auf die Woche. Und diese Woche begann mit dem schweren Brand von Notre Dame. Nach dem Feuer muss die Kirche jetzt vor Regen geschützt werden. Sie soll einen riesigen Regenschirm bekommen. Mit Notre Dame, das haben wir in den vergangenen Tagen gesehen, verbinden ja viele von uns so ihre eigene Erzählung, ihre persönliche Erinnerung. Was ist Ihre, Frau Fetscher?
Erstmal war ich über mich selber erstaunt, wie sehr mich die Bilder von diesem Brand erschüttert haben. Also dass ich wirklich kurz vor den Tränen war und gesagt, jetzt seppe ich weg und jetzt schalte ich das aus. Ja, weil es tatsächlich steht so ein bisschen, wird jetzt tausendmal gesagt, das Herz von Paris, das Herz von Europa. Nur das liegt gar nicht daran, dass es ein Sakralbau ist, sondern einfach, dass es diese Dauer hat, dieses über 800 Jahre dagestanden ist, den Franzosen so viel bedeutet. Die Tanten, die tun mir im Moment sowieso leid, so gebeutelt, mehrere ganz schreckliche Anschläge und die Gilets jaunes, die relativ, würde ich sagen, inkohärente Forderungen stellen. Präsident Macron, dem es nicht wirklich gelingt, auf den Teppich zu kommen mit beiden Füßen. Also das ganze unglückliche Frankreich im Moment hat es eigentlich überhaupt nicht verdient, dass dann auch noch was brennt. Und das sah ein bisschen aus wie das Symbol für alle, die, für dieses ganze Misere, die da im Augenblick stattfindet.
So wie Sie das beschreiben, ist es ja dann auch sehr gut nachvollziehbar, dass die Spendenbereitschaft so unglaublich groß ist, schon unmittelbar nach dem Brand. Was ich daran interessant finde, ist unter anderem, wie vielleicht ein staatliches Vorhaben, eine staatliche Verpflichtung auch, nämlich die zum Wiederaufbau, so etwas wie ein freiwilliges Projekt französischer und auch anderer Bürgerinnen und Bürger werden könnte.
Ja, also es wurde jetzt immer wieder berichtet und klingt auch erstmal immer wunderbar, dass Milliardäre und Millionäre bereit sind, also 100 Millionen und 300 Millionen und so weiter, insgesamt glaube ich schon 1 Milliarde an Spenden zu versprechen. Und es gab dazu aber dann auch kritische Kommentare, auch in Frankreich selber, auch bei uns, zu der Frage, darf es denn eigentlich von Milliardären oder Millionären und deren Gunst und Spendenbereitschaft abhängen, wenn so große Projekte angegangen werden? Nicht?
Es gab auch aus anderen Gründen Kritik an den Spenden und die kam von den Gelbwesten, die für Ostern übrigens auch neue Proteste angekündigt haben. Und zwar haben die Gelbwesten auf Facebook geschrieben, was Notre Dame betrifft, dann ist es ja gut, dass die Milliardäre 1 Milliarde Euro finden konnten, aber 140.000 Obdachlose, das interessiert niemanden. Es gab solche und auch ähnliche Kritik in den vergangenen Tagen massenweise, gerade in den sozialen Medien. Ist die berechtigt oder wird da die Not, ob von Obdachlosen oder von hungerleidenden Menschen, von Kriegsopfern, wird die instrumentalisiert?
Naja, also solche Rechnungen werden immer wieder aufgestellt und die sind dann auch, wenn man Forderungen politischer Art hat, die sind dann immer auch eindrucksvoll. Wenn man verzichten würde auf diese und jene Luxusgüter oder dieses und jenes, was man sich an Opernsubventionen leistet, dann könnte man sofort alle Pflegekräfte bezahlen, alle Kitas gratis machen und so weiter. Das ist so ein Gegeneinander aufrechnen, was eigentlich nicht funktioniert, aber eben, wie Sie sagen, instrumentalisierbar ist und gerne genutzt wird. Das ist immer so sprechend und eindrucksvoll. Jetzt bei den Friedensbewegten haben es auch ganz viele gesagt, ein Leopardpanzer kostet so viel, dass wir 20 Kinder 3 Jahre lang gratis in die Kita schicken könnten. Und es haut halt tatsächlich nicht so hin. Aber für die Gilets jaunes ist das natürlich eine gefundene Sache, denn sie hatten ja jetzt das Pech, dass Notre Dame ihnen die Aufmerksamkeit entzogen hat. Und nun versuchen sie, sich da drauf zu setzen. Und sehr populistisch. Und ich glaube nicht, dass das wirklich aufgeht, diese Rechnung oder dieses die Rechnung auf die Rechnung, damit sich beliebt zu machen.
Ja. Dieser Brand hat ja den Franzosen jetzt Momente des Zusammenhalts, des Innenhalts geschenkt, wenn man das so sagen mag. Und genau, auch dem Präsidenten. Denken Sie, dass das dauerhaft die Gelbwesten ausbremsen wird?
Es ist sehr schwer zu sagen. Also bei den Gelbwesten würde ich politisch mal vermuten, da sie sich aus linken und rechten Extremisten insgesamt zusammensetzen, dass sie sich ziemlich zersplittern werden. Also das auf Dauer kriegen sie ja auch nicht hin, dass sie einen Sprecher haben. Es ist auch nicht ganz klar, welche Forderungen sie eigentlich haben. Völlig klar ist, es gibt Anliegen und dieses Grand Débat, was Macron begonnen hat, den Dialog mit der Bevölkerung zu suchen, das scheint auch schon erste Früchte zu tragen. Und ich denke, dass es, wenn er klug ist, dass er das weitermacht und dass es dann irgendwann diffundiert, irgendwann verläppert sich diese Bewegung und wird sich zersplittern.
Morgen ist Stichwahl für das Präsidentenamt in der Ukraine und der mächtigste Posten des Landes, der könnte dann an einen politisch ziemlich ahnungslosen Schauspieler gehen. Caroline Fetscher, wäre das wirklich so schlimm?
Ja, Herr Zelensky ist ja so ahnungslos nicht. Er hat nämlich einen Präsidenten gespielt im Fernsehen und sowohl komödiantisch als auch offenbar mit sehr viel Energie.
Und er wäre auch demokratisch legitimiert vor allem.
Ja, im Moment scheint er die Mehrheit zu haben. Also nach den Umfragen sieht es sogar sehr deutlich so aus. Und wir haben ja gestern, es gab ja diese gigantische Wahlveranstaltung mit 22.000 Zuschauern in einem Fußballstadion, wo sie zuerst wohl so positioniert waren, dass beide im jeweiligen Tor standen. Also es ist vollkommen unvorstellbar als Wahlarena im Wortsinn, was da inszeniert wird. Ja.
Aber trotzdem nochmal die Frage, wäre das so schlimm? Er hat offenbar ein gutes Gespür für die Befindlichkeiten im Land und viele Beobachter warnen vor ihm. Aber Präsidenten sind immer umgeben mit einem großen Mitarbeiterstab und wenn er da kompetente Leute hat, könnte er dann nicht gute Politik machen in den kommenden Jahren?
Wie viel Realitätsvermögen der Mann hat, kann ich nicht einschätzen und vielleicht kann das im Moment auch noch niemand, denn er hat ja noch keine solche Rolle gespielt, ausgeübt, ausgefüllt. Er hat versprochen, dass er nur eine Amtszeit da sein möchte und in der Zeit mit der Korruption aufräumen will. Mhm. Das klingt jetzt sehr realistisch und fast schon bescheiden. Das kann sein, dass das reines Kalkül ist und ihm das einer geflüstert hat von seinen Spin-Doctors. Es kann auch sein, dass er das wirklich selber meint.
Ja. Wir hören mal, was er selbst über seinen Erfolg sagt.
Die Leute identifizieren sich mit mir, weil ich offen bin, verletzlich, wütend oder weil ich mich aufrege.
Ja, reicht das als Wahlprogramm?
Es ist doch interessant, dass er genau diese Worte nennt, wütend und weil ich mich aufrege. Nicht, weil ich nachdenklich bin, weil ich Empathie habe, weil mir die Leute leid tun, die in der Korruption betrogen werden, sondern eben, weil er das Ressentiment repräsentieren kann. Also eigentlich eben diesen sogenannten Volkszorn, ja. Und das weiß er ganz genau, dass er das rauspickt. Also der Mann ist ja nicht blöd. Ich bin da sehr skeptisch im Moment, aber der andere ist auch gerade nicht gerade das tollste politische Angebot, nee,
richtig, bei Poroschenko. Poroschenko kann man eben auch fragen, wie nah ist jemand wie dieser Mann an den Bedürfnissen der Menschen, also zu weit weg ganz offensichtlich, wenn man sich jetzt mal an den Umfragen orientiert.
Ja, der ist offenbar Repräsentant dieser ganzen Kaste der Oligarchen, die da entstanden ist, in fast allen ehemals sowjetischen Ländern, also bei den Privatisierungen großer Staatsbetriebe etc., ist eben diese neue Nomenklatura entstanden oder Oligarchenkaste ist es, ja.
Und er hat dann ja auch noch einen persönlichen Krieg mit einem anderen Oligarchen, nämlich mit dem, in dessen Fernsehkanal die Comedy-Serie von Zelensky läuft.
Ja, und gegen die ist ja kein Kraut gewachsen. Was ich faszinierend finde, ist, dass Leute tatsächlich bereit sind, also eine breite Bevölkerung bereit ist, jemanden zu wählen, den sie aus dem Fernsehen kennen. Und wie sehr da das passiert, was ich neulich von einem Soziologen gehört habe, das nennt sich soziale Halluzination, dass man tatsächlich das für wahr hält, was da passiert. Ich weiß es, ich habe mal mit Leuten aus der Lindenstraße, also die das spielen oder da mitmachen, gesprochen, dass der Sender Briefe bekommt von Leuten, die sagen, ich möchte da einziehen, da ist jetzt gerade die Frau Erna so und so ausgezogen, da ist eine Wohnung frei geworden oder die stricken Sachen und schicken das dahin, weil eine Frau schwanger ist und die stricken Babysachen und schicken das dahin. Die können das nicht auseinanderhalten. Ja. Schicken es zum Sender und wissen, ich schicke das zu einem Sender. Ja, okay.
Ich wollte sagen, dass der Zelensky ja keine Ausnahme ist, ob der gewohnt der soziale Halluzination ist, so drastisch formuliert oder ein ganz anderer. Aber im August ist in Slowenien Romajan Saric Ministerpräsident geworden. Der war früher Comedian in Guatemala, Jimmy Morales, seit 2016. Ein sehr positives Beispiel, Jon Grant, der war nicht Präsident, sondern Bürgermeister von Reykjavik. Reykjavik, also Island, und ihm wird ein super Job bescheinigt.
Ja, klar. Und Ronald Reagan hat die Wiedervereinigung auf den Weg gebracht und war nun auch kein Nobelpreisträger, und war auch eher aus Western bekannt, hat aber irgendwie so eine solide amerikanische Ehrlichkeit oder Integrität verkörpert für viele Leute. Schauspieler sein und gewählt werden oder verwechselt werden von der Bevölkerung mit dem, was er darstellt, das oder sie darstellt, das ist an sich noch nicht eine politische Katastrophe, das ist klar, ja. Aber wie das jetzt hier ausgeht, in den Zeiten der Tweets und der sozialen Medien mit Selenskyj und Poroschenko, das wird sich zeigen. Selenskyj hat ja seinen ganzen Wahlkampf quasi nur über soziale Medien abgewickelt.
Aber das ist aber sehr, sehr typisch für die Ukraine, weil es ja kaum mehr konservative, in Anführungszeichen, konservativ meine ich jetzt klassische Medien, klassische Medien gibt durch die Wirtschaftskrise, durch den Krieg, der die Auflagen natürlich hat einbrechen lassen. Und wir werden es morgen wahrscheinlich wissen. Die Journalistin Caroline Fetscher ist zu Gast. Wir haben eben über Schauspieler, über Komiker in politischen Ämtern gesprochen. Manche rechnen Donald Trump auch dazu, aber ich denke, der spielt doch noch in einer anderen Liga. Aber natürlich nutzt er auch jede Bühne. Aktuell ist das der Streit um den Mueller-Report. Ja, er präsentiert das als kompletten Triumph. Kritiker sehen das naturgemäß anders. Aber jetzt, finde ich, wird es interessant, denn alle Beobachter, ich weiß nicht, was Sie gelesen haben, Frau Fetscher, vielleicht widersprechen Sie, aber ich habe eigentlich nur Kommentare gelesen, die sagen, ein Amtsenthebungsverfahren hätte keine Chance. Und die demokratische Senatorin Elizabeth Warren, die fordert das jetzt trotzdem. Klingt irgendwie nicht so clever auf Anhieb.
Also erstmal würde ich vermuten, weil Sie sagten so, nur Schauspieler oder ist er ja nicht, dass tatsächlich bei Trump dieses Phänomen von konstantem Realitätsverlust einfach zu ihm dazugehört. Ja? Also er lebt eigentlich gar nicht in der Realität.
Das ist die Stufe nach sozialer Halluzination.
Genau, die Stufe danach, der lebt da bereits. Der ist gar nirgends anders. Für ein Impeachment, also ein Amtsenthebungsverfahren, scheint es einfach in diesen 440-Seiten-Report von Mueller, von dem Beauftragten, nicht genügend Substanz zu geben. Also es gibt wohl, wenn man die New York Times liest und so weiter, es gibt offenbar unendlich viel Stoff, der belegt, dass da gelogen und manipuliert und gedreht wird und dass da Spin-Doctors am Werk sind und dass Trump versucht hat, die Justiz zu behindern, Obstruction of Justice heißt das. Also, aber dass dann seine eigenen Leute ihn bremsen mussten und so weiter. Also es belegt das, was man schon auch vor seiner Präsidentschaft gesagt hat, dass er eigentlich für das Amt nicht geeignet ist. Unfit for office, sagte man. Es ist vielleicht einfach nur ein politischer Schachzug von Elizabeth Warren jetzt zu sagen, lass uns den Mann jetzt mal aus dem Amt kegeln. Es wird nicht gehen. Das sagen zumindest die realistischen Kommentatoren alle. Dafür reicht der Stoff nicht, denn da müsste ja die eigene Partei ihn fallen lassen.
Elizabeth Warren will übrigens auch selbst Präsidentin werden, 2020 ins Weiße Haus einziehen. Sie mag damit vielleicht Leute, die noch ein bisschen schwanken in ihrer Haltung zu Donald Trump, zum Nachdenken bringen, wenn sie das fordert. Aber sie tut ihrer Partei, den Demokraten, doch keinen Gefallen. Und da gab es ja auch von den Demokraten, von vielen führenden Politikern schon ganz klar die Aussage, wir lassen das mit dem Impeachment.
Ich weiß auch nicht, wie wichtig wir das im Moment nehmen sollten. Denn von Impeachment war schon öfter die Rede. Und dann, ja, geht und geht nicht. Und wann gab es das schon mal? Und so, jetzt wird da vielleicht über die Ostertage ein bisschen drüber geredet, dann kommt ein neues Thema. Es wird ja Anhörungen geben zu den ungeklärten Fragen in dem Mueller-Bericht. Der hält sich ja mit Absicht, der enthält sich mit Absicht jeglichen Urteils oder Vorurteils, Vorverurteilungen. Und es wird im Kongress Anhörungen geben dazu. Das, soweit habe ich das jedenfalls verstanden. Und es gibt ja auch noch den Antrag, der im Raum steht, dass die unzensierte Fassung des Reports an die Öffentlichkeit kommt. Denn bisher, wenn man sich den so anschaut, dann ist da auf jeder zweiten, dritten Seite sind da schwarze Balken. Und ganz wichtige Dinge, die man erfahren möchte, Personen, Akteure, über die weiß man noch gar nichts. Ich glaube einfach, dass man so ein Wort wie Impeachment, das ist ja nicht das erste Mal, dass man das ein bisschen als Leuchtkugel in die Luft wirft, um auf sich aufmerksam zu machen.
Und wir halten uns jetzt zu sehr
daran fest. Es ist offenbar keine realistische Chance. Ja. Und es ist offenbar mit Kalkül behaftet, das jetzt in die Diskussion zu werfen. Und das rollt dann aber auch wieder raus.
Wenn es den Mueller-Bericht tatsächlich noch einmal ohne geschwärzte Stellen geben sollte, dann wäre tatsächlich interessant, ob Donald Trump den Ball noch von der Linie kratzen kann.
Das weiß er wohl selber nicht. Aber der Mann ist ja auch nicht ungeschickt und er hat offenbar bei allen möglichen Gelegenheiten, wo er gemerkt hat, dass es für ihn eng wird, Leute gekauft, Leute manipuliert oder versucht, in bestimmte Richtung zu drängen. Und da haben ihn einige Male ganz sicherlich, so sieht es jedenfalls aus, seine Leute aus seinem engsten Umfeld vor sich selber gerettet. Und auf der anderen Seite ist es ihm bisher gelungen, was niemand geglaubt hat anfangs, ja, dass er da an Bord bleibt und so aussieht, als ob er das Ruder in der Hand hätte. Ja.
Studio 9, der Tag, heute mit Caroline Fetscher. Ich hoffe, der Leitartikel für morgen ist geschrieben und Sie müssen nicht nochmal an den Schreibtisch.
Ja, ich hoffe auch. Mal sehen, was die Kollegen entscheiden.
Ja. Gut, dann können unsere Hörerinnen und Hörer den wahrscheinlich morgen dann nachlesen. Und ich wünsche Ihnen entspannte Ostertage.
Ja, Ihnen auch. Vielen Dank.
Danke mich, dass Sie da waren.
Danke.